Zwei Stunden echte Leute, Beats und Stories. Eine neue Woche ist da, ich bin nicht alleine, Sami ist auch wieder mit dabei.
Was geht, Leute?
Und wir haben einen neuen Gast da, ich freue mich, dass er da ist. Er ist 1,98, knapp 2 Meter groß, halb Ami, halb Deutsch, kommt aus Südberlin. Er hatte die Chance auf Highschool-Basketball und auf Basketball, glaube ich, sogar in der Bundesliga U18. Aber hey, das Leben hat kein R-System.
Richtig.
Mittlerweile ist er Rapper, zählt Frederik Lau zu seinen Freunden und trägt 11K an seinem Handgelenk. Jalil ist heute bei uns.
Bruder, du weißt alles über mich. Was geht hier ab? Was geht, Hessen? Alles gut bei euch?
Normal.
Wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, beim Azad-Release gesehen, ne?
Ja.
Bei seinem Store. Du warst in der Gegend, hast dir jetzt Zeit genommen, vorbeizukommen. Yes. Vielen Dank. Du arbeitest gerade fleißig an den letzten Pfeilern an deinem Album.
Yes.
Und schön, dass es geklappt hat auf jeden Fall. Für alle, die Jalil tatsächlich noch nicht kennen sollten, musikalisch klingt das in etwa so.
Ihr habt lang genug gewartet, dass dein Album erscheint, dass auch mal Straßenrap und Technik zu einem Zeitpunkt vereint, wo deutsche Rapper nur auf Instagram die Straße markieren. Ich löse alles auf, als würdet ihr gegen Thanos verlieren. Yeah, bin arrogant, doch dafür echt bescheiden. Denn keiner float wie ich in meinen besten Zeiten. Und jedes Mal, wenn wir das Land bereisen, Schwarzköpfe in einem Benzer mit Berliner Kennzeichen, Junge.
Dein aktueller Song En Bac, beziehungsweise yes. Der ersten jetzt, der rausgekommen ist, mit dem du ein bisschen Welle gemacht hast, definitiv, und gezeigt hast so, hallo, da bin ich wieder. Eigentlich ist alles gesagt worden, ne? Ich meine, du bringst ein Album raus, ja. Machst Straßenrap, vereint mit Technik, arrogant, bisschen bescheiden, Schwarzkopf aus Berlin.
Richtig, so. Richtig. Um das Ding so ein bisschen nach vorne zu treiben. Nee, und En Bac, glaube ich, hat eine neue Facette gezeigt von dem ganzen Ding. Die Leute reagieren sehr positiv auf den Song, was mich sehr freut. Und ja, wie du schon gesagt hast, jetzt ist so das nächste Kapitel von Jalil und von diesem ganzen Straßenrap-Ding aus Berlin.
Sehr aber, schön, Jalil, schön, dass du da warst. Wir haben eigentlich alles besprochen.
Das war's mit dir.
Nee, wir quatschen gleich ein bisschen, es gibt wirklich viel zu erzählen. Bist ja auch schon Ewigkeiten dabei. Vorher bitte noch, wie immer, für alle, die dich nicht kennen und alle, die dich kennen, beschreib dich mal selbst ganz kurz in 3 Worten.
Hessen, mein Name ist Jalil, ich bin groß, ich bin schwarz, ich bin Berliner.
Du bist in Südberlin, Lichterfelde, in der Thermometersiedlung groß geworden, ne?
Ja.
Problembezirk damals, ich glaube, sogar hat sich sogar ein bisschen verschärft. Ich habe letztens so einen Artikel gelesen, ist auch schon ein paar Jahre älter gewesen, aber ist auf jeden Fall nicht besser geworden unbedingt. Ist ein kleinerer Bezirk, aber nicht weniger gefährlich.
Ja, das Ding ist halt an Lichterfelde, beziehungsweise an dem Bezirk, wo ich aufgewachsen bin, die Thermometersiedlung. Das Ding ist halt, das sind gestreckt so 3-4 Straßen. Aber die Kriminalitätsrate ist halt ziemlich hoch. Das heißt, du hast dieses kleine Ballungsgebiet, wo viele Leute sind, wo viel Kriminalität herrscht. Und das ist halt nicht so ein ganzer Bezirk wie Kreuzberg oder Wedding oder, weiß nicht, es gibt ja jetzt 1000 Bezirke, die ich aufziehen könnte. Aber du hast halt viel mehr Straßen, viel mehr Gegenden, viel mehr Leute. Und dadurch wirkt das halt alles viel intensiver. Aber wenn du halt Lichterfelde siehst und siehst, wie viel da auf so einem kleinen Fleck passiert, dann verstehst du halt einfach auch, dass da die Kriminalitätsrate sehr hoch ist. Und ja, das war so, ich sag mal, Ende der 80er, Anfang der 90er, sogar noch Anfang 2000 und so in meine Jugendzeit, da war es schon definitiv ein bisschen härter. Mittlerweile ist es ruhiger geworden. Ich meine, viele Jungs sind auch älter geworden, auch die Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin, alle haben Kinder, alle haben Familien, versuchen so ein bisschen voranzukommen, deswegen hat sich das so ein bisschen geändert. Aber ich sag immer, ich kannte arabische Großfamilien, bevor es arabische Großfamilien im Fernsehen gab. Das gab es damals bei mir so Tag ein, Tag aus, ich bin mit den Leuten aufgewachsen und da gab es das Ganze noch gar nicht so im Fernsehen und das war für uns so eine Selbstverständlichkeit, so wenn du ein kleines Kind bist, mit den Leuten aufzuwachsen und so und da wurde auch kein Unterschied gezogen, so wie es jetzt heutzutage gemacht wird, dass so in Familien sozusagen große Namen gemacht werden.
Du bist ja groß geworden, hast du gesagt und im wahrsten Sinne des Wortes, weil du bist knapp 2 Meter groß, du hast vorhin schon gesagt, wir wollen hier bei UFM auch mal ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen. Der erste Eindruck von dir, wie gesagt, wenn man dich nicht kennt, du begegnest einer auf der Straße, du bist groß, breit, dunkel, Ami, 11K am Handgelenk vielleicht sogar noch. Und wir haben mal auf der Straße nachgefragt, wie die Leute dich einschätzen, die dich nicht kennen.
Ja.
Und wir haben dazu ein Foto gezeigt, möglichst neutral.
Ja.
Und das waren die Reaktionen.
Von der Straße würde ich jetzt so sagen, er ist ein breiter Typ, Tattoos, fresher Style, American Style mehr. Auf jeden Fall eine Persönlichkeit, so auf den ersten Blick.
Vom Optischen her, denkt man, er kommt aus dem Ghetto. Beruflich Drogendealer oder Zuhälter. Kann auch Boxer sein. Hat er eine Brokkoli-Ohren? Brokkoli-Ohren hat er nicht.
Ich schätze ihn schon so als Typen ein, der sich um seine Familie kümmert. Wahrscheinlich auch noch Geschwister hat, Familienmensch.
Und ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass er mit seinen Freunden so ab und zu mal in eine Shisha-Bar geht.
Ganz positiv eigentlich.
Gar keine Vorurteile.
Überhaupt nicht.
Null. Ich habe nicht ein Vorurteil rausgehört.
Stimmen die denn soweit? Oder?
Ist schon gut, gut getroffen, sage ich mal. So, also das meiste stimmt schon.
Familienmensch?
Ja, definitiv. Familie ist wichtig.
Bist du also, auch Papa, ne? Von einem 10-Jährigen mittlerweile, glaube ich sogar.
Familienmensch, Papa bin ich und habe, wie gesagt, so an sich, Familie ist das Wichtigste für mich. Also hab nicht viel Familie, sagen wir es mal so, in Deutschland. Meine Mutter, meine Schwester, also meine Geschwister, sage ich mal so. Ich habe noch eine andere Schwester, die auch noch hier wohnt, aber Halbschwester halt. Aber an sich so mein Sohn und das war's. Also es ist so meine Familie.
Sehr gut. Aber hier, was hat er gesagt? Boxer oder sowas, war glaube ich auch noch gedacht. Ja. Ne? Da hat er auf die Ohren geguckt, okay, keine Brokkoli-Ohren.
Brokkoli-Ohren, so. Ja, das ist gleich so. Aber das sind doch Ringer, die Brokkoli-Ohren haben. Boxer ja, haben auch weniger.
Ringer oder so.
Ringer sind in der Regel diejenigen. Aber machst du Kampfsport in irgendeiner Form?
Ja, ab und zu noch ein bisschen, nicht mehr so viel, aber früher habe ich also in der Jugend viel Karate gemacht, dann so ein bisschen auch Boxen und sowas in die Richtung und dann hat's mit der Zeit nachgelassen. Basketball war halt dann auch ganz, ganz wichtig und mittlerweile halt nur noch, wie gesagt, Musik und ab und zu mal ein bisschen.
Mhm. Sehr schön, sehr schön. Und nebenbei auch in einem Apple Store gejobbt, ne? Eine Zeit lang auch.
Ja, ich habe eine Zeit lang sehr lange bei Apple gearbeitet und habe dann jetzt ab einem gewissen Punkt einfach aufgehört, weil ich dann gesagt habe, dass es irgendwann auch A, Zeit dafür ist und B, wenn ich einfach von Sony auch das Vertrauen über die Jahre gekriegt habe, jetzt Musik zu machen, dann will ich dieses hundertprozentige Vertrauen auch zurückgeben und auch sagen, okay, weißt du,
ja,
ich will denen dieselbe Energie schenken, die sie mir geschenkt haben.
Und es war tatsächlich aber 5 Tage die Woche, 40-Stunden-Woche, klassisch.
40 Stunden so. Und habe in der Zwischenzeit Alben wie Epic und Black Panther gemacht.
Krass, okay.
Das und Videos gedreht und Interviews gemacht und alles drum und dran.
Okay, hast irgendwo so eine Zeitkapsel gefunden wahrscheinlich.
Ja, egal, ich habe einfach keinen Schlaf gehabt. Mein Körper wird es mir auf jeden Fall in 20 Jahren danken, aber...
Du warst ja, als wir uns verabredet hatten für heute quasi, warst du ein bisschen angeschlagen so, aber hast es wieder
weg. Ja, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, irgendwie geht die Erkältung nicht so ganz weg, aber... Es wird. Aber ich meine, ich erhole mich auch nicht. Ich bin ja die ganze Zeit im Studio am Arbeiten, schlafe wenig, bin die ganze Zeit unter einer Klimaanlage, die auf Lungenentzündung eingestellt ist. Von daher.
Immer das Beste. Ja. Sehr gut. Das glaube ich, ist auch von den Apothekern empfohlen.
Ja, definitiv. Aber es läuft. Aber es läuft. Hauptsache das Album wird
gut. Sehr schön, sehr schön. Wir haben eben ein bisschen über Äußerlichkeiten gesprochen, über Vorurteile. Wir haben ein bisschen auf der Straße nachgehört. Du warst ja nicht immer so groß, hast du mal im Interview gesagt, glaube ich. Du warst als Kind recht klein.
Ja, ja.
Bist erst spät quasi so über alles hinausgeschossen.
Mit 16, glaube ich.
Genau, so im Teenager-Alter so circa. Und dein Dad ist Ami.
Ja.
War in der Army in den 80ern.
Ja.
In Deutschland.
Ja.
Soll heißen, er hatte eigentlich eine verhältnismäßig gute Zeit, weil es da relativ, also wenig zum Glück, muss man sagen, natürlich.
Wenig Krieg und wenig Kampfeinsätze. Wenig Kampfeinsätze. Er sagt, das ist die beste Zeit seines Lebens gewesen.
Okay, schön. Er hat deine Mom und dich, hast du mal gesagt, glaube ich, früh verlassen und damit 14, 15 kam der Kontakt wieder ein bisschen, ist ein bisschen wieder quasi aufgekeimt und dann ist das erste Mal, wo du quasi, wo er dich mitgenommen hat, nach die States rüber, nach Amerika, wo du deine Family, die du drüben hast, also von väterlicher Seite, das erste Mal bewusst quasi kennengelernt hast.
Ja,
so.
Davor habe ich sie als Baby gesehen, aber nimmst ja nicht viel wahr und dann habe ich sie 14 Jahre oder 15 Jahre nicht gesehen, so in dem Dreh. Und dann war ich das erste Mal drüben und habe die ganze Familie da kennengelernt.
12 Geschwister, ne?
Hat dein Vater hat 12 Geschwister.
Also Onkel und Tanten sind viel verstreut. Deine Mom deine Oma in Inglewood, hast du gesagt, und deine Tante in South Central, glaube ich sogar, ne? Eine zumindest davon. Das ist Ghetto von L.A. halt Core.
Original
so.
Ghetto.
Ja, ich war da. Also du denkst, Deutschland hat so teilweise harte Ecken, wenn du hier aufwächst, was natürlich verhältnismäßig auch stimmt. Mhm. Aber da drüben ist so dieses... Das Leben hat da keinen Wert für die Menschen. Also das heißt, so du läufst da durch die Viertel und du merkst es einfach, wenn das Armut in Amerika ist, wirklich Armut. Also da gibt's kein Sozialsystem, keiner, der dir hilft und sagt, ey, pass auf, ich gebe dir jetzt mal hier ein bisschen Geld oder ähnliches oder deine Wohnung ist grundgesichert oder so, sondern Ghetto ist wirklich Ghetto. Und wenn du dann da die ganzen Leute siehst, die Gangs etc., das ist halt einfach eine andere Welt. Und ich weiß noch, als ich da ankam, dann South Central, wo mein Cousin und so, meine Tante wohnen, da sind halt nur Blatt. Und das Erste, was mein Cousin gemacht hat, ist so meinen Koffer zu öffnen, alles, was blau ist, rauszunehmen, in so eine Mülltüte zu stecken, zu sagen, du ziehst es hier auf keinen Fall an, so, geh da nicht ran. Hat die Sachen versteckt, dass ich gar nicht auf die Idee komme. Mhm. Und für mich war das so, warum so? Weißt du, ich war 14, 15 Jahre alt, für mich war das so, warum? So, wieso sind die Leute hier so drauf? Dann bin ich mit denen im Park gegangen, Basketball spielen gegangen und dann habe ich so die ganzen Bloods da im Park gesehen mit den ganzen Waffen. Polizei kam vorbeigefahren, alle haben Waffen rausgenommen, haben das einen Typen gegeben, der hat es unter das T-Shirt gepackt, ist so ein Gebüsch gerannt, hat es reingeschmissen, so ins Gebüsch, hat uns angeguckt, meint nur so, ey, psch, sag nichts, sonst so, seid ihr alle tot. Ich so, Alter, okay. So mit 14, 15, ich so, Alter, was passiert hier? Wo bin ich hier gelandet? Krass. Und das war für mich so die erste Erfahrung. Das waren so die ersten 2-3 Tage, wo ich da war.
Krass.
Und dann dachte ich so, okay, ciao, Alter. Und dann geht's halt nur so weiter, so back to back. Da haben Leute Schilder an den Türen, wo Hunde drauf sind. Und dann wirklich, die haben Pitbulls da. Du läufst an dem Zaun vorbei. Der Pitbull springt an den Zaun, rastet aus. Du guckst den Hund an, denkst, Alter, wo bin ich hier? Und dann ist ein Schild dran, wo ich drin steht. Hab keine Angst vor dem Pitbull, hab Angst vor dem Besitzer. Und da ist eine Waffe drauf. Und du denkst so, Alter, so, der Hund ist schon da und macht dich schon Panik. So. Weißt du, aber du denkst, ich muss Angst vor dem Besitzer haben. Ja. Da dachte ich auch so, Alter, die Leute hier sind durch. Und ja, du siehst sowas abends, wenn wir abends draußen waren, so, wir durften auch nicht weiter weg als von der Veranda, so ein Stück, paar Meter, weil Drive-Bys waren da, Schießereien. Du hast sowas abends gehört und das war wie wenn du, weiß ich nicht, in Berlin eine Feuerwehrsirene hörst du da Schießereien teilweise.
Ach was, auch als du da warst.
Ja, ja, das war krass. So, Drive-Bys gehört, Schießereien, Feuerwehrsirenen, Polizei, alles. Also ich habe da echt viel mitgekriegt, als ich da war und dachte mir so, krass.
Ist auch immer noch alles aktuell dort, ne?
Ist immer noch aktuell. Also das Krasse ist halt, dass sich das irgendwie nicht gebessert hat. Also das Schlimme ist auch, wenn du die Leute vor Ort fragst, warum die das machen, die können dir nicht mal einen Grund geben. Krass. Die wissen selber nicht, warum die das machen. Die sind so, ja, also ich hatte auch selber eine Situation, da war ich in Inglewood bei meiner Oma. Und dann bin ich, da gibt's diese 7-Eleven-Stores, das sind so wie die Tankstellen hier.
Mhm.
Und dann bin ich losgegangen und wollte mir einen Slushy-Becher holen beim 7-Eleven. Das sind 3 Minuten zu Fuß. Und lauf die Straße runter und da kommen 2 Typen so in meinem Alter damals auf mich zugelaufen. Und die gucken mich böse an, ich guck die böse an, ich denke mir halt nichts dabei. Ich so ganz normal weitergelaufen. Und laufe und höre auf einmal hinter mir, wie eine Waffe durchlädt. Und ich so, oh. Und lauf einfach weiter so und denk mir, fuck. Und mein Herz fängt dann zu rasen. Und dann sagt der eine zu dem anderen, er so, was machst du? Er so, ja, seine Fresse gefällt mir nicht. Und er so, hey, scheiß drauf und so, Mann, du kannst ihn jetzt nicht hier abknallen. Er so, ist mir egal. Und er so, nein, Mann, und so, ist zu viel Aufmerksamkeit. Und dann höre ich nur, wie er sagt, hatte Glück gehabt. Und die sind weitergelaufen. Digga, und das war für mich so krass, Alter. So einfach nur, weil du jemanden angeguckt hast, falscher Blick, direkt Kugeln im Kopf. In Deutschland so gibt es eine Schlägerei maximal. Vielleicht weißt du so, dass die Leute sagen, ey, was guckst du so blöd? Aber da drüben direkt die Kugel so. Und da dachte ich mir so, okay, krass, Alter. Ich sage mal, für mich ist es schlimm, weil gerade wenn du auch schwarz bist, bist du so nicht sicher unter den Schwarzen und du bist aber auch nicht sicher, wo die Reichen oder die Weißen wohnen. Mhm. Weißt du, weil da hast du die Polizei und da hat mein Vater auch gleich Grundregeln, so ey, wenn Polizist dich anhält, wenn das, so, reagier so, mach das und so weiter und so fort, beweg dich nicht schnell, bleib ruhig.
Genau, keine hektischen Bewegungen.
Ja, hab mir gleich so eine komplette Anleitung gegeben und das hast du so auf der einen Seite und auf der anderen Seite bist du dann so im Ghetto unter den Schwarzen, wo du dich wohlfühlen sollst und da denkst du so jede Sekunde, okay, Alter, wenn jetzt quietschende Reifen sind, einfach auf den Boden schmeißen, aufpassen, dass du nicht stirbst. Mann, das ist schon hart.
Du hast ja deine ersten Raps, glaube ich, ebenfalls auf Englisch begonnen, glaube ich, damals. Dann ganz schnell sein gelassen so.
Ja, als Jugendlicher habe ich viel auf Englisch geschrieben, weil mich das auch natürlich in erster Linie beeinflusst hat, weil wo ich so 14, 15 war, gab es noch nicht so krassen Deutschrap, so Straßenrap und dies und das. Und dadurch, dass ich das nur auf Englisch kannte, war es für mich auch der Einfluss durch Ice Cube, Tupac, Bone Thugs and Harmony, wie auch immer, so die ganzen Gruppen, die man nennen kann. So. Und das war halt das Ding, da habe ich angefangen, erstmal auf Englisch zu schreiben, da klarzukommen und dann kam es irgendwann auf Deutsch.
Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber seit 2008 ungefähr quasi so official dabei. So, Pi mal Daumen, damals hast du also so ein Album fertig, zumindest 2008, so um den Dreh rum.
Ja, das Ding ist, ich habe damals was gemacht und habe dann die Musik einfach quasi als eigenes Album fertig gemacht, wo ich dann auch viele Leute drauf hatte. Also ich hatte damals auch schon wirklich auch schon einen Song mit Sido zum Beispiel, lustigerweise. Der hat damals schon auf dem Projekt einen Song gemacht, den habe ich aber nie rausgebracht. Ja, Sido und Manuelsen hat die auch gemacht. Krass, oder?
Krass.
Ich habe den nie released. Auf jeden Fall habe ich das Projekt fertig gemacht. Ich wollte die ganzen Songs und so raufballern und dann kam Amster von Hörnerbass halt damals und hat halt gesagt, ey, bist ein guter Künstler, die Musik ist krass, das Album ist cool, so, du bist auch noch sehr jung, aber wir können dich nicht vermarkten, du bist schwarz.
Ja.
Und dann war so, was? Ich so, wie jetzt? Und so, ja, in Deutschland haben schwarze Künstler keinen Erfolg. Ich so, okay, krass, aber so nach außen hin ist doch scheißegal, wenn die Musik gut ist, werden die Leute das schon feiern. Nee, ist nicht deine Ära und so. Jetzt ist gerade so die arabische, kurdische Dings so, jetzt musst du erstmal zur Seite so mäßig. Es war okay für mich. Ich habe dann die Musik genommen, habe gesagt, okay, alles klar, ich lasse das dann von jemandem so mixen, mastern, so in Anführungsstrichen, und bring's einfach online raus und habe das Ding dann online rausgeballert. Und so kamen dann die nächsten Steps. So, dann hat Flair das Projekt damals gehört und dann kam er und hat gesagt, hey, du bist cool, du hast eine gute Attitüde.
2010 war das ungefähr. Und
so 2010 rum, ja.
So, dann kam Weiße Jungs bring's nicht, ne?
Das dann habe ich das Mixtape gemacht über ihn quasi. Dann kam der Bruch damals. So, dann habe ich auch für mich erstmal so meine Zeit gebraucht, um zu sagen, okay, was mache ich jetzt? So, was ist der nächste Step?
Kam euch jemals in den Sinn, dass es tatsächlich nicht die beste Idee war? Oder war die so in diesem, ey, das passt voll bei Basketball?
Na, das
und
Ding ist,
wir sind weiß, also ich bin weiß, er ist schwarz, so, das ist auch das Team. Und
ja,
und
das Ding ist halt, damals war Zilla in meinem Umfeld, Flair war in meinem Umfeld so. Und weiß ich, wer alles so auf dem Tape, die ganzen Leute, die auf dem Tape drauf waren, das waren ja alles so teilweise deutsche, arabisch, türkische Künstler so. Und du denkst dir halt nichts dabei, weil du sagst, die Leute sehen ja mein Umfeld.
Ja.
Weißt du, und wenn 6 Songs auf dem Tape mit Flair sind und mit Zilla, weil wir so Maskulin-Songs zusammen hatten, so, dann werden die Leute schon peilen, dass wir, dass es quasi nicht rassistisch gemeint ist, so, weißt du? Und ich meine, der erste Song auf dem Tape hieß Ein Neger, so, weißt du, und da haben wir gesampelt von Glücksritter. Dieser, er ist ein Neger, wo die das so sagen, wo er da in den Raum reinkommt und haben das so gesampelt und gechoppt mit DJ Desu damals. Und haben das quasi als Intro genommen so und uns nochmal darüber belustigt so ein auf. So, ja, wow, da ist ein Schwarzer jetzt da reinkommt. Also das heißt, wir dachten, die Leute peilen den ganzen Film. Und hätten die das Tape gehört, hätten die es wahrscheinlich auch verstanden.
Aber die haben nur dich wahrscheinlich auf dem Cover gesehen.
Aber die haben mich auf dem Cover
Titel,
gesehen, ja.
Boom,
und das war für die Leute so, okay, hey, warum macht er das jetzt so? Heutzutage würden die Leute viel mehr darüber diskutieren, die würden das wahrscheinlich mehr analysieren, das Thema, würden mehr drüber reden wollen. Du machst so einen Livestream, redest drüber, hast 20 Leute in den Kommentaren, die dich beleidigen, beleidigst zurück, so, und das ist gut. Das ist
halt, aber ne? Da war auch der Punkt, wo du aufhören wolltest mit Mucke, ne? Wegen noch ein paar anderen Sachen, also so um den Zeitkorridor quasi.
So den Zeitkorridor, das Ding war so. Halt, dann kam, es kam super viel auf einmal. Meine Mutter wurde krank, mein Sohn kam damals da zur Welt, der hatte dann auch sozusagen eine Krankheit, also was ist eine Krankheit, aber hatte damals einen Herzfehler und so weiter und so fort. Und es waren so viele Sachen, die auf einmal so kamen. Dann dieses Musikding, dann der Streit da intern, diese ganzen Stressereien von links, rechts und so weiter und so fort, dass es einfach zu viel wurde. Und da habe ich einfach gesagt, ey, guck mal, ich kann mich jetzt nicht mehr darauf konzentrieren, ich kann Musik nicht mit einem guten Gefühl machen. Und das Ding war halt, es hat sich auch nicht ausgezahlt. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, wenn sich Dinge nicht auszahlen und du super viel Energie in etwas investierst, dann kommt irgendwann auch der Frust. Und das war halt das Ding damals bei mir, dass einfach der Frust da war, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie 2 Projekte gemacht. Ich habe mir irgendwie den Arsch aufgerissen, ich habe gemacht, getan, ich habe mit Leuten Musik gemacht und dass ich dann irgendwie diesen Tunnelblick hatte, so von wegen, ey, warum funktioniert alles außenrum gerade nicht? Und dann sind halt noch so viele negative Einflüsse von privater Seite gekommen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich muss hier einen Cut ziehen, weil sonst platze ich, weißt du, und das war dann halt irgendwann so ein Punkt. Und
zum Glück hielt es nicht lange, sondern bist relativ schnell wieder auf Musikfilm zurückgekommen.
Ja, weil es für mich dann auch, weil ich dann auch gemerkt habe, Musik ist auch für eine gewisse Form eine Art von Therapie.
Genau, da hast du noch kurz um durchzugehen, um es abzuschließen, 2014 ein Soloalbum, Radikal hieß es, 2015 wieder mit Flam Camp ungefähr so.
Richtig.
Dann hast du hier Leben war kein R-System, Leben Richtig. Hat kein R-System. Dann Collabo-Album 2017 mit Flair, Epic, so, dann 2018 ein zweites Soloalbum, Black Panther.
Ja.
Und jetzt Solo bei einem Major und dein drittes Album.
Jetzt
das heißt, wie nochmal?
Na, jetzt wolltest du gerade sagen, er wollte gerade hier spoilern.
Das spoilern.
Nein, egal, ich kann meinen Albumtitel verraten, weil der wird sowieso jetzt, wobei, oder mache ich das mit der
Exclusive, oder was?
Ja, ich bin gerade so zwiegespalten, ob ich das mal
Anfang September.
Nein, aber warum? Wir können ja drüber reden. Also mein Album wird heißen, Ich bin nicht so einer.
Baba.
Ja? Ich bin nicht so einer.
Ich bin nicht so einer. Ihr habt es gehört, ich bin nicht so einer. Nein,
also,
und das
bist
ist,
du so einer.
Das wird viel Thematik auf dem Album sein. Nein, aber weißt du, das Ding ist halt, ich habe sehr oft so Bilder mit diesem Satz kommentiert und sehr oft diese Thematik aufgebracht, angesprochen und so weiter und so fort. Dann auch mit Frauen und dies und das und habe mich immer wieder über diesen Satz lustig gemacht, so hey, ich bin nicht so einer und so, ich mache sowas nicht und bla bla bla. Dass ich dann immer gesagt habe, hey, weißt du was, eigentlich passt der Titel, ich bin nicht so einer. Einfach auch gerade so in die Phase von meinem Leben und die Thematiken, die so auf dem Album passieren und so. Und so kam ich dann auf den Titel, ich bin nicht so einer.
Ja, sehr schön. Okay. Sami und ich haben uns auch unterhalten und eine Frage, die auf jeden Fall uns auf der Seele brannte, genau. Übertrieben ausgesprochen. Aber
ja, du bist ja durch den ganzen Rap-Dschungel gefahren, oder gelaufen, gerannt und jetzt bist du alleine, gell?
Ja.
Jetzt, was hat sich jetzt verändert, seitdem Flair nicht mehr da ist, für deine Musikkarriere zum Beispiel?
Für mich die ersten Monate, und deswegen kam auch am Anfang erstmal keine Musik, war die Struktur aufzubauen. Das Ding ist halt, Maskulin ist halt ein Label, was an sich schon eine Weile gab.
War Management und, alles drum.
Ja, dran. Flair hat, also was heißt Management, aber Flair hat halt so managementmäßig sozusagen die ganzen Sachen so gemacht. Hat sich um die Projekte gekümmert, dass sie rauskamen. Wir haben ja das meiste über Social Media gemacht und so weiter. Und wenn du so eine Infrastruktur hast, die halt schon da ist und als Künstler halt einfach nur diese Infrastruktur nutzen kannst, dann ist es halt einfacher für dich als Künstler Musik zu machen. Du musst einfach die Musik aufnehmen, fertig machen, bam, Musik kommt raus.
Genau.
Und diese ganze Infrastruktur für mich aufzubauen und gerade jetzt über Sony und den Background, also die meisten Leute werden das natürlich nicht wissen, aber da musst du Sachen beantragen wie ESRC-Schlüssel und dies und das und bam. Das dauert alles so seine Zeit, so dieser ganze bürokratische Kram so und dann natürlich auch mit Sony die Verträge verhandeln. Du willst ja auch nicht blind irgendwas unterschreiben. So. Ich meine, ich habe Vertrauen in die Leute, ich weiß, die jubeln mir auch kein Müll unter, so, aber
du hast auch schon trotzdem, genug erlebt.
Weißt
ne?
du, du hast genug gesehen und so weiter und so fort. Das heißt, du lässt Verträge prüfen, die lassen Verträge prüfen. Dann gibt es Konditionen, die haben, die natürlich für sie wichtig sind. Du als Künstler willst aber auch am besten abschneiden. So. Das heißt, diese ganzen Sachen sind dann auf einmal so im Raum, um die du dich kümmern musst.
Ja.
Das sind auf einmal Angelegenheiten, mit denen du dich auseinandersetzen musst, die du vorher so nicht hattest.
Fühlst du dich dann auch freier so ein bisschen?
An sich ja, weil ich meine, jetzt wo die Infrastruktur aufgebaut ist, kann ich Musik veröffentlichen, wie ich will. Ich kann machen, was ich will. So Sony gibt mir da wirklich freie Bahn. Ich gebe denen meine Singles, wenn ich sage, hey, das soll die nächste Single werden. So. Die geben mir Feedback und sagen einfach, hey, ist cool oder hey, wenn wir vielleicht jetzt nicht so machen. Aber an sich kann ich machen, was ich will. So. Das ist halt so.
Du hast das letzte Wort auf jeden Fall.
Ja, ja. Ich meine, ich bin mein eigenes Label jetzt. Ich kann in Zukunft auch, ich meine, ich habe gesagt, ich will erstmal meine Infrastruktur für mich aufbauen, aber in Zukunft auch Künstler unter Vertrag nehmen und so.
Ah, schön.
Das heißt, das sind alles so Sachen, weißt du, die jetzt einfach so im Raum stehen, die halt cool für mich persönlich sind, wo ich sagen kann, okay, damit kann ich arbeiten und das kann ich machen.
Krass.
Und das war mir halt super, super wichtig und vor allem auch.
Und heißt es dann ganz klassisch Jahlil Music oder heißt es?
Nee, Swish.
Swish.
Swish. Swish. Swish, ja.
Wegen Swish Gang.
Gleich. Swish Gang, ja. Swish einfach nur. Label heißt Swish und ist quasi dementsprechend einfach so das Grundfundament.
Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt einen Label-Boss hier sitzen quasi.
So sieht's aus.
Hoffentlich in ein paar Jahren.
Also Kids, streckt euch an. Schickt die Tapes an Swish.
Sehr schön. Aber
ich würde gerne Tapes, gerne Tapes von Leuten empfangen.
Ja.
Aber ich schwöre dir, was man so über Instagram und so kriegt, ist so viel Schmodder leider. Ja, ne? Das ist so krass.
Yo, yo.
Es gab hier in der Redaktion eine These und ich sag wohlwollend eine These, dass du Flair abseits von der Musik mehr geholfen hast, als die meisten vielleicht wissen. Soweit, dass die These hier ging, dass da ging die Meinung definitiv ein bisschen auseinander, aber ein Kollege meinte, du hast quasi vermittelt, so ein bisschen, dass er ein paar, ich nenne es jetzt, ein paar Feinde weniger auf der Straße Berlins hat.
Hm.
Wie stehst du zu dieser These?
Wie stehe ich zu der These? Was soll ich sagen? Ja, mag, kann schon sein. Kann schon sein, dass ich und viele Freunde von mir da geholfen haben und da ein bisschen Ruhe reingebracht haben, definitiv über die letzten Jahre, dass ich vieles geschlichtet habe. Ich meine, er hat es ja auch selber in Interviews damals gesagt, dass auch so Geschichten wieder zusammengefunden haben, wie damals mit Arafat und so, als der Streit so groß war und so. Das sind alles Sachen, die in der Phase passiert waren, als ich da war, weißt du? Und an sich, ja, es ist so. Also nicht nur in der Hinsicht, aber ich glaube auch privat. Ich meine, wir waren ja auch gewissermaßen befreundet und so. Natürlich hilft man sich da. Und das Ding ist halt, ich messe Leuten nicht an dem Finanziellen, was sie mir bringen oder an dem, was die Leute mir an Fame oder ähnliches bringen, sondern an dem, was menschlich da ist. Das heißt, für mich so ist der Wert sehr, sehr wichtig, was ein Mensch in seinem Leben für mich macht und was ich für die Person mache.
Mhm.
Und das ist immer so, sollte immer auf Augenhöhe sein. Und nur weil ich jetzt nicht finanziell dir die Summe einbringe, die du mir vielleicht einbringst, was eigentlich auch Quatsch ist, weil ich meine, wenn ich einen gewissen Teil bei einem Label verdiene, dann verdienst du definitiv mehr, weil ich kriege ja nur prozentuale Anteile.
Mhm.
Das heißt, so auf dem Level, weißt du, gleicht man sich auch aus und dann kommt man aber auch auf die privaten Sachen, die freundschaftlichen Sachen und so zu sprechen. Und es gibt halt Menschen, die messen anders die Werte, die einer einem gibt und die Freundschaft, die dahinter steckt und was einer für dich macht, weil sie halt einfach andere, wie soll ich das sagen, auf andere Sachen Wert legen.
Mhm. Ich hatte keine Zeit, mir leider alle Flair-Interviews anzugucken, so, weil wäre ich, glaube ich, immer noch dabei. die wirklich, also ich feiere die Flair-Interviews, muss ich echt sagen. Also ich, wie gesagt, ich kenne eure Beziehung nicht so, da bin ich raus, das ist euer Ding. Aber ich habe in einem Interview mitbekommen, dass er, weil du jetzt dieses finanzielle Ding angesprochen hast, aber wie gesagt, du bist viel tiefer drin als ich, aber da hat er gesagt, dass ein Punkt war, dass du quasi nicht bei, ich weiß gar nicht, bei Epic, aber bei seinem Album danach, glaube ich, nicht so dich reingehängt hast, wie er sich bei deinem Album reingehängt hat. Und das klang so, als User quasi vom Fernseher, klang so, dass er da so ein bisschen enttäuscht war, weil er das Gefühl hatte, dass du nicht so quasi diesen Input reingibst in die Mucke, wie er es bei dir tut. Ich wollte nur darauf ansprechen, weil
ich verstehe, was du
dieses finanzielle Ding gemacht hast. Ich glaube, vielleicht ist es, wie gesagt,
das, aber,
mehr passiert im Hintergrund jetzt bestimmt.
Aber das kann ich dir auch sagen. Guck mal, das Ding ist so, und das habe ich ihm auch persönlich gesagt.
40-Stunden-Woche war das aber auch, wo du ja, arbeiten musstest.
Zu der Zeit, ne? Habe ich gearbeitet, 40 Stunden. Das heißt, wenn du als Typ erst ab 21, 22 Uhr anfängst, ins Studio zu gehen und deine Musik zu machen und ich aber zu der Zeit um 6 Uhr morgens aufstehe oder um 6.30 Uhr, so, dann wird das schwierig, dass ich meine ganze Zeit, die ich habe, noch in deine Musik mit investieren kann. Das ist so der eine Punkt. Und selbst wenn er mich darum gebeten hätte, hätte ich es gemacht, das wäre kein Problem gewesen. Ich hätte sofort gesagt, ey, was brauchst du? Kein Ding, ich bin da. Mhm. Wir haben einen Song für sein Album gemacht, er hat ihn mir geschickt, an einem Sonntag oder an einem Montag und an, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag hatte er den Song fertig, von meiner Seite aus. Das heißt so, egal was er gebraucht hat, wenn er gesagt hätte, ey, ich brauche dich hier an meiner Seite, ich muss das Album fertig kriegen, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine, weißt du, die Investition von deiner Seite, so, dann hätte ich gesagt, das ist kein Ding, bin ich am Start so. Mhm. Aber einerseits sagst du, du machst meine ganzen Alben und ich habe keinen Hit gemacht und ich habe keine gute Musik alleine gemacht, dann sagst du aber im nächsten Moment, du brauchst oder du hättest dir gewünscht, dass ich mich in dein Album involviere, so, was auch schon wieder so ein Widerspruch an sich ist, so, weißt du, den Punkt, aber was auch kein Problem für mich ist, was gar kein Problem für mich ist, aber zu einem gewissen Punkt so, ich habe ihm das gesagt, ich habe gesagt, warum bist du nie zu mir gekommen und hast gesagt, du brauchst mich bei deinem Album so, du brauchst meine Unterstützung. Da hat er gesagt, ja, du hättest von dir aus kommen müssen. Und dann habe ich gesagt, aber es ist doch, also woher soll ich wissen, dass du meine Hilfe brauchst, so, wenn du von dir aus sowieso sagst, du weißt alles besser, du kannst alles besser, du,
vielleicht ging's
du
um hast wollen. Die Top-Notch-Musik. Vielleicht ging es um Wollen und gar nicht um Brauchen. Aber das ist,
ja, das meine so an sich selbst, wenn er es gewollt hätte, so an sich, wie gesagt, so, ich habe ihm das ja auch gesagt, so, ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ey, egal was du für sagen brauchst, sag mir Bescheid, so, das habe ich ja gesagt, aber ich kann halt nicht den ganzen Tag da hocken und darauf warten, dass vielleicht irgendwie eine Idee von mir für irgendwas genommen wird, so, und dann am nächsten Moment heißt es aber, ja, investier mal Zeit in deine eigene Musik und mach du mal jetzt weiter. Verstehst du so? Das ist so, also, das ist so ein Zwiespalt. So, du sagst im Interview, ich hätte mich in dein Projekt reinwerfen sollen, dann sagst du aber im nächsten Moment, ich bin nicht schnell genug mit neuen Projekten bei mir gewesen und weißt du, das ist so dieser Gesamtwiderspruch, den ich dann nicht verstehe und den ist generell so. Und das ist generell das Ding bei ihm so, was es immer wieder schwierig macht und für viele auch schwierig macht, um mit ihm klarzukommen. Weil er sich so oft selber widerspricht in vielen Sachen, die er sagt, dass du dann als Mensch gar nicht weißt, was soll ich da gerade greifen. Also was erwartest du jetzt? Erwartest du, dass ich A mache oder B mache? Aber du kannst nicht sagen, mach A, dann macht man A, dann sagst du, mach B, dann macht man B und dann sagst du, A wäre aber besser gewesen. Verstehst du so? Das ist so dieses Sprunghafte. Mhm. Und das ist so die Schwierigkeit. Und das ist auch in vielen Dingen manchmal die Schwierigkeit zwischen uns gewesen, zu sagen so, hey, man kommt da auf einen Nenner, weil die Person dann halt einfach sehr sprunghaft in vielen Sachen war.
Glaubst du, wenn es sich jetzt bestenfalls zeitnah in irgendeiner Form alles legen sollte, dass ihr nochmal zueinander findet? So? Weil ihr wartet ja, wartet ihr close quasi. Mhm. Weil es erinnert mich auch an eine Sache, die du gesagt hast, dass man die Werte von der Straße oder dieses Loyalitätsding in das Business manchmal das Ding blockiert, auch in gewissen Hinsichten so. Und mich würde persönlich einfach nur interessieren, ob ich finde es immer krass schade, wenn man sich eigentlich gut verstanden hat, man ging durch dick und dünn, so, dann kommt so eine Scheiße, so, die in irgendeiner Form sich entzweit, so. Stand jetzt, ich habe keine Ahnung, was alles passiert.
Ich weiß nicht, kannst du nicht sagen, das Ding ist halt so, der soll sein Ding machen, erfolgreich sein, ich will mein Ding machen, erfolgreich sein, so, weißt du, und gut ist, also es muss keinen Stress geben und man muss nicht künstlich irgendwie einen Stress hochkommen lassen, so. Ja. Weißt du, was ich meine? So, ich glaube auch viele Fans wünschen sich das gar nicht so und für mich ist es sowieso als Künstler. Weißt du, weil das Ding ist, für mich als Künstler ist es sowieso mal viel schwerer. Weil wenn du der, in Anführungsstrichen, kleinere Künstler von beiden bist, dann sehen die Leute immer die Schuld bei dir. Also das heißt, es können 10 Interviews kommen, wo über mich geredet wird. Wenn ich dann bei Ong Bak eine Line sage, dann sagen die Leute, das verstehe ich gar nicht, warum du jetzt was sagst. Wo ich so sage, Alter, ist dein Ernst? So, weißt du, so, ich bin jetzt seit Monaten ruhig. Seit Monaten gucke ich mir diese Interviews, diese kleinen Seitenstiche, dies, das, bam, Instagram-Stories live, dies, das, bam, und sag gar nichts. So, lass die Person machen. Und die Leute dieselben Leute schreiben mir aber noch eine Nachricht so ein auf, ha, guck mal, was der gesagt hat, ha, guck mal, was er gemacht hat. Mhm. Und dann antwortest du, und ich sag auch noch, antworten, das ist ja eine Reaktion. Also das heißt, du startest nicht die Aktion, sondern du reagierst auf eine Aktion. Und dann sagen die Leute automatisch, ja, du musst dankbar sein. Ja, du musst dies sein. Ja, du musst das sein. Bam, 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 bam. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Verstehst du? Und das macht es für mich in der Situation sowieso sehr, sehr schwierig. mit der ganzen Gesamtsituation umzugehen, weil die Leute automatisch immer die Schuld bei dir suchen und immer sagen werden, du sollst dankbar sein. Das heißt, so wenn jemand dich nicht bezahlt oder wenn jemand schlecht über dich redet oder sonstiges und bam, 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 dann hast du dankbar zu sein. So, weil du bist ja in gewissermaßen ein Stück weit berühmter dadurch geworden.
Ja, und du hättest ja noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, vorher Geld zu verdienen.
Richtig so.
So, von dem meinst du.
Das sind dieselben Leute, die, weißt du, wenn deren Frauen oder wenn deren Männer oder so nach Hause kommen, die sagen, ey, ich bin voll unzufrieden auf der Arbeit, mein Chef behandelt mich wie Scheiße, dann sagen die, ja, sei doch froh, dass du eine Arbeit hast. Sei doch froh, dass du ein Dach über dem Kopf hast. So, das ist so dieses, ja, diese Mentalität leider manchmal in Deutschland. So, sei froh, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Sei froh, dass du Arbeit hast. Sei doch froh, dass alles läuft. So. Und das finde ich halt so sehr, sehr schwierig halt einfach.
Wir hatten es ganz vorhin von den USA. Einer, der immer wieder für Welle in den USA sorgt mit seinen Aussagen, ist ja der Präsident, die teils schwer einzuordnen sind.
Ja.
Wie schwer die einzuordnen sind, hat ein geschätzter Kollege von uns mal getestet. Und zwar ist er rausgegangen und hat Zitate von Donald Trump und Donald Duck den Leuten vorgespielt.
Ja.
Und heute spiele ich sie dir vor. Und du musst raten, von wem das Zitat ist.
Boah.
Ready?
Mhm.
Ich fange an.
Wer hat's gesagt? Donald Duck oder Donald Trump? Zitat Nummer 1. Ich vertrete das Gesetz, das werdet ihr noch büßen. Trump oder Duck?
Ich würde sagen Trump.
Ich vertrete das Gesetz, das werdet ihr noch büßen.
Das war Duck.
Das war Donald.
Das war Donald.
Egal. Ich sage jetzt nur noch Donald. Die Antwort ist noch Donald. War Donald.
Zwei Zitat.
Zitat 2. Ich werde der beste Präsident sein, den Gott jemals erschaffen hat. Wer hat's gesagt? Donald Duck oder Donald Trump?
Donald Trump.
I will be the greatest jobs president that God ever created.
Ja, das ist eine bemerkenswerte Einzelmeinung, könnte man dazu sagen.
Definitiv.
Anderes Zitat.
Ich flehe euch an, ich war immer ein guter Junge. Wer hat's gesagt?
Ich würde sagen Trump.
Ich flehe euch an, ich war immer ein guter Junge.
Das Schlimme ist, weißt du, was das Schlimmste an diesem ganzen Ding ist? Du würdest das einfach Trump zutrauen.
Ja, Mann. Ne,
weißt
Mann.
Du, das ist das Schlimme.
Er ist ja nicht umsonst. Viertes Zitat.
Meine Hände sind zu groß. Duck oder Trump?
Trump.
My hands are too big.
Das war Trump. Okay, letztes.
Letztes Zitat. Was für ein schöner Tag für ein Golfspiel. Weg da. Wer hat das wohl gesagt?
Trump.
Was für ein schöner Tag für eine schöne Golfparty. Weg da.
Eigentlich wegen Weg da hätte ich an Donald Duck denken müssen, aber ich dachte mir, habe ich die niemals Golf spielen sehen?
Dann hatte ich alle Comics durch, gell?
Nee, gar nicht, Digga. Das war nicht so mein Ding. Ich war eher so das Power Rangers-Kind. Und Batman und Ninja Turtles und so.
Du hast, haben wir vorhin schon gesprochen, du hast da diese interessante Aussage gemacht, wo du gesagt hast, um jetzt wieder kurz ernst zu werden, dass du in den USA Angst hast, von den Schwarzen erschossen zu werden, in den armen Vierteln und in den reichen Vierteln Angst vor der Polizei. Hm. Am Anfang hattest du auch gesagt, dein erstes Album wurde abgelehnt, weil du schwarz bist, wir können dich nicht vermarkten.
Hm.
Wie viel Rassismus kam dir seitdem entgegen?
In Deutschland oder in Amerika?
Hier tatsächlich in Deutschland.
Ich glaube, es ist schwierig zu beantworten, weil vieles auch unterschwellig ist. Also viele Situationen nimmst du erst im Nachhinein wahr, weil du im Nachhinein erst anfängst drüber nachzudenken und zu sagen, okay, was für eine Intention oder was für eine Sache steckt dahinter. Ich glaube, so proaktiver Rassismus oder so Rassismus, den ich jetzt wirklich gespürt habe, war, wie gesagt, so in der Anfangszeit in der Musikszene, dass man das Gefühl hat, okay, krass, da ist, weißt du, da sind auf jeden Fall Leute, die so eine gewisse Stellung haben. Ich glaube nicht mal, dass es rassistisch von denen war. Weißt du, ich glaube nicht mal, dass sie den Gedanken hatten, weil die Jungs, die das Label auch damals gemacht haben, waren selber alle Ausländer, sondern das war einfach so dieser Tunnelblick zu sagen, okay, das funktioniert so nicht, aber das ist für mich jetzt nicht vom Grundlegenden her Rassismus oder dass die Leute da rassistisch sein wollten mir gegenüber, sondern einfach nur, dass sie gesagt haben, hey, in Deutschland funktioniert das so nicht, aber wie gesagt, also ich glaube Rassismus, ich glaube gerade auch heutzutage ist allgemein einfach, du merkst es im Allgemeinen so, egal wo du hingehst, egal was du machst, so gerade auch durch diese Flüchtlingspolitik und so weiter und so fort, dass es halt einfach nur noch ein Thema ist, was sehr, sehr krass wie so eine Wolke über Deutschland schwebt und du das Gefühl hast, okay, es ist jetzt gerade überall aktiv, so. Es kommt drauf an, wo du hingehst. Ich meine, in Berlin selber, wir sind so eine Multikulti-Stadt, So, da hast du nicht so krasses Gefühl. Da kommt es drauf an, in welchen Ecken du in Berlin bist. So, aber es gibt auch Ecken, sage ich mal, so auch Umland von Berlin zum Beispiel. So, wenn ich so auch noch, ich bin einmal nach Hamburg gefahren und da war die Autobahn voll, und dann bin ich so durchs Umland gefahren und da waren überall NPD-Plakate und AfD-Plakate und so Dinge wie brennt die Moschee ab oder von euren Steuergeldern soll nicht die nächste Moschee bezahlt werden und so oder eure deutschen Töchter sollen nicht mit Kopftüchern rumlaufen und so. Und da siehst du halt so eine Werbung und dann merkst du, okay, krass, es gibt Gegenden, so da ist das aktiv. Weißt du?
Ja, definitiv.
Und es existiert.
Mich würde aber tatsächlich noch eine Sache interessieren, zum Thema N-Wort, weil du hast es selber oft benutzt, auch heute schon. Und Manuelsen hat ja eine beispielsweise eine sehr klare Haltung dazu. Ja. Der hat nicht nur im Interview mit Aria bei hiphop.de bei On Point, sondern auch im Germania-Interview. Da habe ich mal einen Ausschnitt rausgeholt, da sagt er Folgendes dazu.
Wir haben uns damals Nigger genannt, weil die den Leuten nicht den Respekt gegeben haben und sich nicht die Mühe gemacht haben, deren Namen auswendig zu lernen. Und damit dieses Wort kein Power mehr hat, haben die Schwarzen untereinander angefangen, sich das zuzuschmeißen. Und heutzutage sind die Leute stolz, Nigger zu sein. Jetzt wundern sich aber weiße Leute, ja, warum dürfen wir das nicht auch sagen? Aber das muss doch jeder normal denkende Mensch verstehen, ja, Chalas, okay, das ist so der ihr Ding. So, wir dürfen das nicht sagen, weil wir wollten die damals damit ficken, hat nicht geklappt, okay, so, lass das bei dem. So. Deswegen lasse ich mich von einem Weißen nicht Neger nennen.
Unterschreibst du das?
Definitiv. Ich lasse mich auch nicht so nennen. Also ich würde das auch niemals zulassen, dass jemand das zu mir sagt oder vor allem in einem abwertenden Ton zu mir sagt. Aber andererseits kann ich auch nicht ausgrenzen, dass Leute dieses Wort benutzen, wenn ich selber meine Musik benutze. Das heißt, weißt du, ich selber, wenn ich das Wort 20 Mal in einem Song rappe und dann ein Konzert gebe und da sind Leute im Publikum und die rappen das Wort mit, kann ich nicht ins Publikum reinspringen und mit den Fans angreifen. So, weil ich selber habe es ja zu verantworten, dass die Leute dieses Wort nehmen. Das heißt, an sich muss man immer so dieses den Punkt sehen, wo es gerade passiert und was gerade mit dem Wort gemacht wird. Wenn jemand oder auch wenn ich Freunde habe und die rappen den Song von DMX oder sonstigen und denen rutscht das Wort neben mir im Auto raus, weil sie den Song gerade voller Euphorie rappen, dann weiß ich, die meinen das nicht böse oder die meinen das nicht gegen mich oder so, sondern es ist gerade einfach so, boah, fuck, ich war gerade voll in meinem Element so und DMX und dies und das und ich habe das gerade voll gefeiert und war so drinne. So, dann sage ich, ja, alles cool so. Dann nimmt man dem Wort auch so ein bisschen die Macht. So.
Das weißt hat Manuelsen ja auch gesagt, das Empowerment-Ding. Ja, dass sie es quasi geflippt haben für sich, also die schwarze Community jetzt im Speziellen.
Ja, aber ich meine nicht nur die Amis oder auch nicht nur die Leute in Amerika so, sondern einfach auch, vielleicht auch wir, weil Manuelsen hat das Wort vielleicht auch schon sehr oft in seiner Kindheit und seiner Jugend gehört. Ich habe das oft gehört, so, mir haben das Leute am Kopf geworfen, du wahrscheinlich auch so und das ist so, weißt du, wie oft habe ich mich wegen dem Wort geprügelt und wenn ich das Wort dann heutzutage mal benutze oder mal so sage, so, dann ist es, um dem Wort so das Gewicht zu nehmen von den Bürden, die man so die ganzen Jahre damit getragen hat, dass man sagt, okay, man nimmt das Wort jetzt rein und man nimmt sozusagen das Gewicht von dem Wort runter, aber das ist für mich persönlich einfach nur für mich, dass ich das mache. Und nicht, weil ich jetzt sage, das sollen jetzt 500 Leute mitrappen, aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass, wenn ich dann ein Konzert habe, dass die Leute dann im Publikum stehen und das Wort vielleicht mitrappen, so, weil ich das gerappt habe und das ist dann halt einfach so. Aber wie gesagt, dann kann ich auch nicht dastehen und sagen so, okay, ey, mach die Musik aus, DJ, ihr alle dürft das Wort nicht rappen, wir fangen nochmal von vorne an. So, das ist so, das ist auch Schwachsinn.
Darauf kann man sich auf jeden Fall einigen. Finde ich super, du hast ja auch gesagt, du unterschreibst das, was Manuelsen gesagt hat. Schönen Gruß, der ist auch bald bei uns. Freue ich mich auch schon. Wir bei UFM wollen auch immer gerne der Straße was zurückgeben. Gerade hier auch bei UFM featuring FlexFM. Wir fragen Leute auf der Straße draußen, was sie so bewegt. Die sagen immer, wir haben Leute, die haben sehr viel Erfahrung in der Regel schon gesammelt. Viele Erlebnisse gehabt. Vielleicht können den Leuten was zurückgeben. Und fragen, was sie gerade so bewegt. Und Yahya bewegt Folgendes.
Hey Jalil, ich hätte mal eine Frage an dich und zwar, wie reagiere ich auf eine Person, die ohne mich zu kennen über mich urteilt? Bin ich jetzt so, dass ich die Person links stehen lasse und sage, ey, pass auf, du bist für mich abgehakt oder gebe ich dem Menschen die Chance, mit mir zu reden, gehe ich auf die Person zu, rede mit ihm, versuche ihn auf irgendeine Art und Weise von mir zu überzeugen, zu zeigen, dass ich doch nicht so bin, wie er denkt?
Gute Frage. Ja, wenn die Leute über dich reden, dann hat das einen guten Grund, dass die Leute über dich reden und meist ist das Neid oder meist ist das auch Missgunst oder ähnliches. Deshalb steh da einfach drüber, mach dein Ding. Ich würde den Leuten gar nicht die Bühne geben, dass ich auf sie zugehe und versuche, irgendwas mit denen zu klären, weil die Leute sich dann dadurch nur noch mächtiger fühlen und nur noch mehr bestätigt in dem, was sie vielleicht über dich sagen. Deshalb mach einfach dein Ding, zieh durch, konzentriere dich auf dich selber, mach, was du gut machst. Solange die Leute, die dir wichtig sind, nicht schlecht über dich reden, läuft alles gut und von daher mach dein Ding und zieh einfach weiter durch.
sagt Jalil. Und wir haben noch einen gefragt, eine. Varim25, sie beschäftigt sich mit folgendem Thema.
Hey Jalil, ich habe so einen Knickpunkt gerade in meinem Leben. Ich bin zwar unglücklich, ich weiß aber nicht wieso und ich weiß nicht, was mich glücklicher machen könnte. Es ist auf jeden Fall nichts Materielles, es ist nicht Geld. Wie kann ich wieder herausfinden, was ich will in meinem Leben?
Das ist eine gute Frage.
Sehr,
sehr gute Frage. Setz dich mit dir selber auseinander. Versuch zu analysieren, was vielleicht gerade in deinem Leben passiert, was dich bewegt, was in deinem Leben drin ist, was vielleicht negative Einflüsse auf dich hat, was in deinem Leben gerade einfach schief läuft. Vielleicht hast du irgendwas im Hintergrund, was gerade passiert, was dir nicht passt. Vielleicht Leute in deinem Umfeld, vielleicht eine Wohnsituation, vielleicht auch einfach eine Gesamtsituation, mit der du einfach nicht glücklich bist. Versuch dich damit auseinanderzusetzen, zu gucken, was in deinem Leben passiert. Versuch dich an Leute zu binden, die dir gut tun, mit Leuten unterwegs zu sein, bei denen du ein gutes Gefühl hast, wo du weißt, dass sie immer mit dir, sage ich mal, viel lachen, dich einfach glücklich machen. Ich habe auch so einen Kreis von Jungs, die um mich rum sind, wo ich ganz genau weiß, so wenn ich Tage habe, wo es mir nicht gut geht, wo ich nicht kreativ bin, wo ich nicht nach vorne komme, dass ich die Jungs auf jeden Fall um mich rum habe, dass es mir dann auf jeden Fall innerhalb der nächsten 2-3 Tage besser geht. Und befass dich einfach mit solchen Dingen und blick nach vorne, nie nach hinten gucken.
Gut. Marim, ich hoffe, du kannst was damit anfangen.
Der richtige Psychologe, Alter.
Schwöre, ich habe meinen Beruf verfehlt.
Scheiße.
Zinan beschäftigt sich mit folgendem.
Hi Jalil, ich habe folgendes Problem. Und zwar, wie kann ich einem sehr guten Freund helfen, der sich zu stolz ist, meiner Hilfe anzunehmen? Wie schaffe ich dieses Feingefühl dafür zu entwickeln und wie gehe ich an so eine Sache ran am besten?
Auch interessante Frage.
Auch sehr interessante Frage, wie man so einem Freund helfen kann. Das ist sehr schwierig, weil du kannst Leuten nur helfen, wenn die Leute wollen, dass ihnen geholfen wird. Und in erster Linie muss der Mensch erstmal einsehen, dass ihm geholfen werden muss. Und das muss er für sich selber einsehen. Und ab dem Punkt kannst du dieser Person erst helfen. Das heißt, du kannst versuchen und machen, was du willst, aber wenn eine Person das nicht zulässt, weil sie zu stolz ist, dann geht vielleicht am Ende die Freundschaft kaputt und alles. Von daher, lass den Leuten ihre Zeit, sag ihnen, dass du für sie da bist, sag ihnen, dass egal was ist, wenn sie dich brauchen, dass du, wie gesagt, immer eine offene Tür für sie hast. Und ich glaube, die Leute werden automatisch auf dich zukommen, wenn sie bereit dafür sind, aber versuch nicht, die Leute da zu pushen.
Klingt wie aus dem Lehrbuch.
Ja, yeah. Ohne Scheiß, richtig Psychologe, ich schwör dir. Ja. Wenn ich mal was fragen will,
du hast ja auch den Podcast mit Nura gemacht, ne? Ja. Da habt ihr über ein wirklich ernstes Thema Depression gesprochen.
Ja.
Und da habe ich auch schon gedacht, so, okay, der Bruder, der weiß schon, was er redet.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich mich viel auch, das Ding ist, weißt du, ich setze mich viel mit mir selber auseinander.
Ja.
Und
merkt man.
Viel auch mit meinem Umfeld und mit den Situationen, die um mich herum passieren. Und versuche auch viel so den Durchblick für mich zu haben und zu verstehen, was gerade passiert. Weil ich ganz genau weiß, dass ich an vielen Situationen selber schuld bin, wenn sie gut laufen, und auch schuld bin, wenn sie nicht gut laufen. Das heißt, ich versuche immer so für mich immer einen klaren Kopf zu haben und immer zu verstehen, wie ich gerade ticke, was ich mache und so weiter. Und von daher ist das etwas, was mir krass hilft und was mir über die Jahre auch geholfen hat, irgendwie, um für mich so einen Durchblick zu bewahren und auch die richtigen Leute in meinem Kreis zu haben und auch eine Person zu sein, die für die Leute so Go-To-Person ist, dass sie einfach wissen, so, da ist jemand, der so gewissermaßen ein Anführer ist und nicht so ein Follower. Und jemand, weißt du, wenn die wissen, ich brauche da jemanden, da ist jemand an meiner Seite, ja. Weißt du, der vielleicht nicht rumrennt und laut ist und die lauteste Person im Raum ist, aber diejenige ist, die immer den Kopf sozusagen da hat und weiß ganz genau, wie man in der Situation agieren sollte.
Ja, sehr gut. Also nicht, dass ich nicht erwartet hätte oder dass jetzt so krass überrascht, so wow, der Bruder weiß, wovon er redet. So,
ich war Erleuchtung so beim Interview.
Ding. Wow. Sehr gut. Top. Schön. Kurz zum Abschluss. Was würdest du sagen, du beschäftigst dich sehr viel mit dir selbst, was sind deine drei schlechtesten Eigenschaften?
Boah, tatsächlich, dass ich manchmal zu ruhig bin. Das ist auch eine schlechte Eigenschaft, muss man einfach mal sagen. Ich glaube, wenn ich in manchen Dingen impulsiver wäre, dann gerade so in der Musikbranche hilft das manchmal den Menschen viel mehr, weil sie dich dann eher greifen können. Das heißt, diese Ruhe ist privat vielleicht sehr gut, weil ich da einfach krass abschalten kann und auch zweimal über Sachen nachdenken kann, aber kann auch ein Nachteil sein. Das ist auf jeden Fall eine sehr schlechte Eigenschaft bei mir, dass ich Perfektionist bin. Das ist auch ganz schlimm. Ganz
anstrengend.
Ja, sehr anstrengend. Ganz, ganz krass. Wenn ich Musik aufnehme, dann mache ich nur Musik, wo ich weiß oder das Gefühl habe, das wird jetzt ein krasser Song. So, wenn es ein Song wird, der so okay ist oder so Mittelmaß, dann schieße ich den sofort ab. So, den will ich gar nicht machen. So, da bin ich ganz, ganz schlimm bei sowas.
Das was umso mehr wehtut, wenn du dann die ganzen Demos geschickt bekommst.
Was noch schlimmer ist, wenn die Leute dann vor allem kommen und sagen, ey, der Song war doch voll krass. Und du so, wie jetzt? So, scheiße, Alter, jetzt hab ich den abgeschossen. So, der ist schon weg. So, das tut der manchmal weh, so, weil diese Perfektionistische in deinem Kopf vielleicht nicht das ist, was so die breite Masse manchmal feiert. Das heißt, damit kann man sich auch wieder viel kaputt machen.
Ja.
Boah, was ist eine dritte Eigenschaft? Das muss ich gerade mal überlegen. Dass ich Bindungsangst habe, glaube ich. Ich kann irgendwie keine Beziehung führen.
Woran liegt das, glaubst du?
Weiß nicht, wahrscheinlich vieles. Also, dass Leute in meinem Umfeld gestorben sind, seien es Freunde oder Familie, dass man so Leute verloren hat, dass aus der Kindheit mein Vater zum Beispiel auch sehr früh weg war und so weiter und so fort. So kleine Faktoren, die in meinem Leben waren, wo Bezugspersonen oder Personen, die mir wichtig waren, immer ab einem gewissen Punkt weggenommen wurden. Und ich glaube, dadurch ist es für mich schwer, mich Personen gegenüber zu öffnen.
Es zuzulassen.
Und es zuzulassen und mich am Menschen zu binden. So. Und zum Beispiel, ich habe auch einen Freundeskreis, den ich schon seit, also mein engster Kreis, die kenne ich alle seit 14, 15 Jahren. So. Das sind wirklich Leute, mit denen ich schon sehr lange unterwegs bin. Da merkt man das halt. Also ich bin sehr, sehr misstrauisch, so neue Leute ranzulassen und brauche auch meine Zeit, um die Leute an mich ranzulassen. Und vor allem auch Beziehungen so mit Frauen und so. Ich glaube, das ist halt auch sehr, sehr, ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema bei mir.
Oh, da werden sehr viele Herzen brechen, glaube ich, jetzt gerade.
Ich bin nur ehrlich.
Sehr gut. Den größten Fehler, den du je begangen hast?
Vielleicht damals, dass ich aus Frust aufgehört habe, Basketball zu spielen und so ein bisschen dieses ganze Basketball-Ding aufgegeben habe und mich damals nicht reingehangen habe, nachdem ich mich verletzt habe. Das war so, glaube ich, so dieses Sturkopfmäßige einfach zu sagen, so egal, ist jetzt nicht gelaufen. Und
fuck it.
Und so, ja, wirklich so einfach. Mhm. So.
Das war da das kurz 17, glaube ich. Du hattest die Möglichkeit, die Bundesliga U18 zu kommen.
Ja, ich war beim Training von der Nationalmannschaft damals und habe mich verletzt, bin umgeknickt, habe mir... Ich dachte, mein Fuß wäre verstaucht, weil der Arzt mich falsch diagnostiziert hat und gesagt hat, dein Fuß ist verstaucht. Und nach 3 Monaten konnte ich immer noch nicht laufen. Und dann hat sich rausgestellt, dass mein Fuß gebrochen war und dass da auch irgendwie so ein Kapselriss und so war und mein Fuß voll am Arsch war. Und das hat sich dann über ein Jahr gezogen, weil ich halt die ganze Zeit immer auf dem Fuß gelaufen bin. Oh. Weil wenn es das verstaucht ist, denkst du
ja auch.
Es verwächst sich und so, das war Katastrophe. Boah. Und das hat sich dann über ein Jahr gezogen und dann habe ich ein Jahr kein Basketball spielen können. Und dann bin ich wieder zum Training und da war ich halt voll raus. So, dann... war ich voll gefrustet und hatte nicht mehr die Leistung, die ich hatte, bevor ich mich verletzt habe und so. Die Jungs, die vorher auf der Bank saßen, waren dann auf einmal so Starting Five. Die sind auch teilweise in der Bundesliga. Das ist so einfach heavy für mich gewesen, so in meinem Kopf so, warte, wie kann das sein? Und dann diesen Break so von dem Jahr, wo die Leute sich weiterentwickelt haben, nicht mitgenommen zu haben und dann halt einfach gefrustet aufzugeben. So, das war, glaube ich, einer der größten Fehler,
die ich gemacht habe. Und du hättest dieses Jahr noch weitergemacht.
Ja, wer weiß. Ja, ich glaube, ich hätte nicht mal mehr Musik gemacht, Digga. Ich wäre dann safe woanders.
Ja, ja.
Ja, krass. 2 Stunden echte Leute, Beats und Stories. Mein Name ist Simon. Das war Jalil gerade eben mit einem Exclusive für UFM featuring FlexFM. Noch nie gehört, nirgendwo anders, nur bei uns. Mein Homeboy Sami ist auch mit dabei gewesen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Vielen Dank für deine Zeit, Jalil.
Sehr gerne.
Wir haben über sehr, sehr viel gesprochen. Das Interview gibt's wie immer im Director's Cut auf YouTube. Ganze Sendung mit den Songs von DJ Kitsune im Stream. Podcast-Fans können sie es runterladen auf ufm.de. Wir sind jetzt draußen. Wie gesagt, schönen Dank, dass du da warst. Die letzten Worte gehören auch dir, Jalil.
An alle, die zugehört haben, danke, dass ihr zugehört habt. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich bin ruhig, aber gestört. Von daher... schaltet nächste Woche wieder ein. Ich denke, wir werden wieder schöne Gäste dabei sein. Die Jungs machen einen guten Job. Es hat mich gefreut, hier zu sein. Und ich bin auf jeden Fall bald wieder da. Sobald das Album raus ist, komme ich nochmal rum. Okay. Und dann geht's weiter mit der Therapie-Session.
Stabil.